1976 hatte in den USA ein Mann mit dem Namen Eugene Mulvihill eine fantastische Idee. Der hat gesagt, ich baue den besten Vergnügungspark der Welt. Und der Grund, warum dieser Vergnügungspark der beste von allen sein wird, sind nicht nur die Attraktionen, die wir anbieten, sondern weil hier wirklich jeder Spaß haben kann. Weil er machen kann, was er will. Um Spaß zu haben, braucht der Mensch nämlich ultimative Freiheit und den Nervenkitzel. Der Park wurde also gebaut und die Attraktionen, die dort teilweise angeboten wurden, die gab es tatsächlich so noch nirgends. Da gab es zum Beispiel eine Wasserrutsche, die hatte Loopings. Wäre in Deutschland undenkbar. Geht nicht, kannst du nicht machen. Und wenn man nicht schnell genug rutschte oder nicht genug Schwung auf der Rutsche hatte, konnte es passieren, dass du an höchster Stelle runtergeknallt bist. Dann gab es noch, wie wir es auch in diesen Schwimmbädern kennen, Wellenbäder. Die waren aber nicht wie bei uns, dass sich das Wasser so ein bisschen stärker bewegt hat, sondern dort wurden bewusst Wellen produziert, die so stark waren, dass sie erwachsene Menschen aus dem Becken geschleudert haben. Unter anderem gab es dort auch zwei große Wasserrutschen mit einer jeweiligen Länge von 800 Metern. Und da setzte man sich in so einen Gummireifen rein und fuhr da runter. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit von Erwachsenen, die gemessen worden sind auf dieser Strecke, lagen bei 90 Kilometer pro Stunde. Die hatten nur eine Badehose an. Ja. Mitten durch diesen Park verlief eine Schnellstraße. Und wenn man von einer Seite des Parks auf die andere wollte, musste man das barfuß und in Badeklamotten machen. Und da gab es keine Brücke, da gab es keinen Zebrastreifen. Man musste über diesen amerikanischen Highway, wo die alle fahren wie die Bekloppten, irgendwie gucken, dass man heil rüberkam. Das waren mal jetzt nur ein paar Beispiele dafür, wie es in diesem Freizeitpark zuging. Und wenn man das so hört, da kann man sich wundern und sagen, na, da müsste es doch ständig Unfälle geben. Und genau so war es auch. Bereits im allerersten Jahr der Eröffnung des Parks gab es die ersten Todesfälle. Dazu kam eine unfassbare Anzahl an Verletzten. Mitte der 80er Jahre stellte dieser Wasserpark einen Weltrekord auf. Einen traurigen, muss man dazu sagen. Nämlich zwischen 5 bis 10 Personen mussten ins Krankenhaus geschafft werden aufgrund schwerster Verletzungen und das pro Tag. Im Nachhinein hatte man dann herausgefunden, dass das Parkmanagement sogar eigens für den Park Krankenwagen gekauft hat, dass die überhaupt in der Lage waren, die Leute ins Krankenhaus zu schaffen. Und obwohl das alles über Jahre passiert ist, Menschen gestorben sind, zigtausende, die sich über die Jahre verletzt haben und jeder das wusste, die Menschen strömten in Massen in diesen Park. Gerade weil es so gefährlich war. Das lockte die Menschen an und der Wasserpark machte nach einigen Jahren sogar damit Werbung. Nicht mit den Toten, aber mit den Verletzten. Und bezeichnet sich selbst dadurch als der gefährlichste Wasserpark der Welt. Jetzt mag vielleicht der ein oder andere denken, okay, der Johannes erzählt wieder einer seiner Räuberpistolen, irgendein Bild, womit er die Predigt, einen Predigteinstieg sucht. Aber diesen Park gibt es wirklich. Und alles, was ich euch erzählt habe, gibt es wirklich, ist wirklich passiert. Diesen Park gibt es bis heute in Amerika. Der wurde seit den 70er Jahren zigmal auf Millionen von Euro verklagt. Der ist zigmal eingestampft worden, jedes Mal unter einem neuen Namen wieder hoch. Also wieso ein Park überhaupt betreten werden darf, nachdem der erste gestorben ist, ich weiß es nicht. Aber in Amerika ist offensichtlich alles möglich. Das muss man sich mal vorstellen, um die absolute Freiheit und diesen ultimativen Spaß haben zu können, nehmen es die Menschen in Kauf, verletzt zu werden oder sogar zu sterben. Und bevor man leichtfertig diese Menschen jetzt für ihr dummes Verhalten verurteilt, vielen Christen, wenn nicht sogar allen, stehen vor genau dieser ähnlichen oder gleichen Situation. Es ist der Wunsch nach ultimativer Freiheit im Glauben und das machen zu dürfen, was aufregend, aber ungesund ist. Aber man hat ja Jesus. Und dadurch gehen viele Christen bereitwillig in Risiko ein, ihr Heil zu verspielen. Und darum geht es heute. Und der Text für die Predigt steht im 1. Korinther, im 6. Kapitel. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Kinderschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer oder Räuber werden Gottes Reich sehen. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Wenn ich mir das Christentum in der Antike anhand der Bibel genauer anschaue, dann komme ich persönlich zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich keine andere Stadt gab, außer vielleicht Rom, aber selbst das glaube ich nicht, keine andere Stadt gab, wo es schwieriger war, als Christ zu überleben, als in Korinth. Für die Leute, ich habe darüber hier noch keine Predigt gehalten, da ging es auch mal um Korinth. Man muss über Korinth Folgendes oder ein paar Fakten wissen. Korinth war wahrscheinlich in der Antike nach Sodom und Gomorra die versauteste Stadt gewesen. Korinth hatte den größten Puff der Antike gehabt. Da gab es mehrere tausend Tempelprostituierte und also die ganze antike Welt ist dahin. Nannte man Akro-Korinth, war ein riesengroßes Bordell auf einem Berg über Korinth gewesen. Und noch ein ganz interessanter Fakt, die Schriftsteller der Antike, wo ja heute noch vieles erhalten blieb, die haben ein Wort erfunden. Und zwar haben die den Stadtnamen Korinth genommen und haben daraus ein Verb gemacht. Korinthisieren. Kennen wir heute nicht, benutzen wir nicht, aber in der Antike war das ein geflügeltes Wort gewesen, das kannte jeder. Und wenn man sagte, dieser oder jener, der hat korinthisiert, dann hat es bedeutet, dass er sexuell ausschweifend gelebt hat. Wenn man in einer Stadt gelebt hat, deren Name zu einem Verb geworden ist, dessen Bezeichnung sexuelle ausschweifendes Leben symbolisiert, dann kann man sich ja vorstellen, wie es in der Stadt zuging. Und viele Christen in der Gemeinde in Korinth, die lebten ganz genauso wie vor ihrer Bekehrung. Die haben nichts geändert. Unzucht, Saufen, alles schön, mal ordentlich feiern. Die glaubten jetzt zwar an Jesus, aber an ihrem Verhalten haben diese Christen nichts geändert. Paulus, der das wusste, der spricht das jetzt hier im 6. Kapitel ganz deutlich an und macht eine ganz klare Aussage. Und zwar ein Christ, der nicht aufhört zu lästern, zu saufen oder Unzucht zu treiben. Wenn ein Christ das nicht sein lässt, dann kommt er nicht in den Himmel. Während wir uns unter Saufen und unter Lästern sicherlich was vorstellen können, ist eine häufige Frage im 21. Jahrhundert, ja, was ist denn eigentlich Unzucht? Die Bibel ist gar nicht so schwer, versteht unter Unzucht jede Form der Sexualität außerhalb der eigenen Ehe. Fertig. Ist immer so ein Problem, wenn die Leute dann einen fragen und so ein bisschen nachbohren. Ja, Johannes, was ist denn, wenn man nicht verheiratet ist, aber trotzdem miteinander schläft, weil man sich liebt? Ja, ist Unzucht. Ja, Johannes, was ist denn, wenn wir nicht verheiratet sind und trotzdem miteinander schlafen, weil wir uns lieben und definitiv vorhaben zu heiraten? Ja, ist auch Unzucht. Johannes, was ist denn, wenn wir schon verlobt sind? Ist auch Unzucht. Ja, wir leben inzwischen in einer Zeit, wo auch unter Christen, unter jungen Christen, das Selbstverständnis von vorehelichem Sex sich in keinster Weise von dem unterscheidet, wie es die Gottlosen da draußen auch machen. Und das Argument, was man heute oft hört, ist, naja, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Ja, also wir leben doch inzwischen im 21. Jahrhundert, man kann doch nicht mehr von jungen Menschen erwarten, dass die bis zur Ehe warten und sich aufsparen für ihren Partner. Das Problem, oder was man dazu auch wissen muss, ist, dass Gott das so möchte, also dass es keinen vorehelichen Sex gibt, das war schon vor 2000 Jahren in der Antike nicht zeitgemäß gewesen. Die haben damals auch alle gesagt, wie, was, bis zur Ehe warten, was soll das auf einmal? Das haben wir noch nie gehört, haben wir noch nie gemacht. Aber so ist das. Für Jesus war das Verhalten der Korinther vorher kein Problem gewesen. bevor sie sich bekehrt haben, dass es Säufer waren und was weiß ich, was die alles gemacht haben. Denn genau dafür ist ja Jesus Christus am Kreuz gestorben. Dass sie als Sünder die Möglichkeit bekommen, gerettet zu werden. Aber wenn der bekehrte Christ nichts ändert, wenn der auf seinem Verhalten sitzen bleibt und genauso wie vorher auch weitermacht, dann sagt Paulus ganz klar, wenn du das bis zum Ende durchziehst, brauchst du nicht damit zu rechnen, dass du Gnade findest. Ganz egal, wie steif und fest du vom Thron Gottes behauptest, an Jesus zu glauben, wird dir nichts nützen. Und das ist meine Hausnummer. Das ist unangenehm. Und dass wir hier keine Missverständnisse entstehen. Paulus hat nicht den Anspruch an die Christen in Korinth, dass die ein sündfreies Leben führen. Er stellt nicht die Behauptung auf, dass nur wer nicht sündigt in den Himmel kommt. Das wäre ja Quatsch. Also es kann ja keiner, auch kein Paulus wäre dazu in der Lage. Dass ein Christ sein Heil verspielen kann durch die Art und Weise, wie er sich verhält und wie er sein Leben lebt, ist ein heikles Thema. Und da müssen wir ganz genau drauf schauen, was damit wirklich gemeint ist. Paulus spricht hier nicht von Sünden im Allgemeinen, sondern von sogenannten, nennen wir sie mal, Tatsünden. Und diese haben einen Sonderstatus unter den Sünden, denn das sind Sünden und Laster, die jeder Christ in der Lage ist zu unterlassen. Es gibt ja Sünden, die kriegt man nicht mit, weil sie so schnell passieren. Oder die, wirklich was aus Versehen passiert, kennt ja jeder. Wenn man wütend ist, ja, dann rutscht halt auf einmal was raus aus dem Mund, was man auch wieder bereut. Eine Beleidigung, was weiß ich. Das passiert. Das ist aber bei diesen Tatsünden, die Paulus hier aufschreibt, nicht der Fall. Wer wirklich fremd geht, wer die Ehe bricht, der kann nicht sagen, na, wie ist denn das auf einmal passiert? Ja, war ein Unfall gewesen. Nee. Götzendienerei, Unzucht treiben, Lästerei, das sind Dinge, da muss sich der Christ wirklich bewusst dazu entscheiden, zu tun. Das ist nie ein Unfall gewesen. Während wir, solange wir leben, nie aus der Verstrickung der Sünde völlig rauskommen, bei diesen Dingen, die Paulus hier anspricht, ist jeder Christ in der Lage, sie sein zu lassen, wenn er es will. Und das ist das Problem. Da spielt es auch überhaupt keine Rolle, wer der Christ ist und ob der mit dieser oder jener Sache eine Vergangenheit hat, ob er nur Alkoholiker ist oder nicht. Und jeder Christ, oder beziehungsweise, dass jeder Christ diese Sünden sein lassen kann, wirklich, dass er das kann, das ist für Paulus eine 100%ige Gewissheit. Denn die Garantie, dass es geht, hat Paulus durch das, was Jesus getan hat. Er schreibt also den Korinthern, ja, ich weiß, dass einige von euch früher genauso drauf waren, dass die genau solche Sachen gemacht haben. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. So, das ist euer Zustand, nicht das, was ihr mal wart, sondern das, was ihr jetzt seid. Gott hat es gemacht, dass wir mit dem, wer wir früher waren, nichts mehr zu tun haben. Gott hat uns sauber gemacht vom Dreck der Sünde. Wir sind frisch gebadet, Zähne geputzt, Haare gekämmt, Nägel geschnitten, frische Kleidung bekommen. Fantastisch sehen wir aus. Dank Jesus machen wir endlich mal einen guten Eindruck. Und jetzt kommen wir zu dem Kernproblem, um das es Paulus geht bei den Korinthern. Er sagt nämlich oder meint nämlich, es kann doch nicht sein, dass ihr durch die Vergebung und durch die Heiligung unseres Gottes blitzsauber geworden seid und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch schon in die nächste Schlammpfütze zu werfen, weil ihr gar nicht aufhören wollt, dreckig zu sein, weil es ja so eine große Lust ist, sich im Dreck zu suhlen. Wenn es passiert, dass ein Christ einer dieser von Paulus genannten Sünden begeht, dieser Tatsünden, dann ist das schlimm. Aber davon geht weder die Welt noch Gottes Gnade unter. Sondern es geht darum, wenn ein Christ diese Dinge immer und immer wieder tut, bewusst, weil er sie im Grunde seines Herzens gar nicht lassen will, dann ist genau der Punkt erreicht, an dem Paulus meint, also wenn du so einer bist, also wenn du so lebst, mit Absicht, saufen, lästern, Unzucht treiben, weil es dir so viel Spaß macht, obwohl du ganz genau weißt, dass es Sünde ist und dass es dich zerstört. Und du machst es trotzdem und hörst nicht auf. Na, dann kann ich dir keine Hoffnung machen. Also da ist irgendwo, verstehe ich auch, ein Maß an Dummheit erreicht, was willst du denn dadurch kompensieren? Solche Christen schaffen es nicht in das Reich Gottes. Das sagt Paulus den Korinthern ganz klar. Jesus Christus ist nicht dafür gestorben, dass wir genauso weitermachen können wie vor unserer Bekehrung. Und trotzdem haben viele Christen in Korinth genau das getan. Die waren genauso wie die Besucher des gefährlichen Wasserparks vom Einstieg der Predigt. Denen war von Anfang an klar, worauf die sich da einlassen. Die wussten, wenn sie ehrlich sind, genau, dass es Sünde ist, bevor sie angefangen haben. Und sie wussten, dass es sein kann, dass sie Verletzungen davon holen oder dass sie im schlimmsten Fall ihr Leben verlieren können. Aber den Stadt und Bogen, um diese Dinge zu machen, suchten sie gerade die Gefahr, die Verlockung, die dunkle Begierde. Sie wollten sich dem Risiko aussetzen. Mal ein bisschen Spaß haben, ist doch nicht so schlimm. Und wenn ich das erste Mal so eine Sache mache und da unbeschadet rauskomme, nur warum nicht ein zweites oder drittes Mal? Warum nicht 100 Mal hingehen, solange nichts passiert? Da drängt sich die Frage auf, wie konnten denn die Korinther überhaupt an diesen Punkt kommen? Also wie kann man denn eigentlich so derart weit vom Glauben entfernt sein und sich immer noch für einen Christen halten? Ist ja auch anders gefragt, was ist denn eigentlich bis heute einer der Gründe, wieso es passieren kann, dass selbst ein Christ keine Veranlassung mehr in seinem Leben sieht, irgendwas gegen seine Sünde oder sein Fehlverhalten zu tun, sondern einfach weitermacht, den ganzen Dreck mitnimmt. Bei den Christen in Korinth gab es nämlich einen geistlichen Schlachtruf und er lautete, alles ist mir erlaubt. Das war denen ganz wichtig. Paulus kannte den, der spricht ihn 4-mal im Korintherbrief an. Alles ist mir erlaubt. Diese Aussage der Korinther hat ihren Ursprung eigentlich in dem, was Gott uns bekehrten Menschen mal getan hat oder gebracht hat, nämlich Befreiung. Gott hat uns befreit von den Fesseln der Sünde. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir unterliegen nicht mehr den Zwängen des Bösen, sondern durch Jesus haben wir Vergebung und Gnade und Freiheit erfahren. Die Sünde kann uns nicht mehr festhalten. Tod, wo ist dein Stachel? Und bis hierhin haben die auch recht. Aber die Korinther gingen hier an dieser Stelle einen Schritt weiter. Und ich möchte mal versuchen, ihre schlussendliche Denkweise, zu was das geführt hat, mal versuchen, mit einem Satz zu beschreiben, weil das etwas ist, wie auch sehr viele Christen heute noch denken. Nämlich, ich sündige im Wissen, dass es Sünde ist. Aber es ist mir egal, es ist nicht schlimm. Denn ich habe ja immer noch Jesus und zu dem kann ich dann hingehen und der vergibt mir dann. Hier ist ein Punkt im Leben eines Christen erreicht, damals wie heute. Da geht es um alles oder nichts. Denn diese Einstellung, die man dann hat, die führt zwangsläufig im Leben eines Christen dazu, dass er Sünde nicht mehr ernst nimmt. Und wer Sünde nicht mehr ernst nimmt, wer sie tut und denkt, na, ist doch jetzt nicht so schlimm, also bitte, dem kann man nicht mehr helfen. Das Urproblem der Christenheit ist es immer schon gewesen, dass wir in der Gnade und in der Liebe Gottes, die kein Ende hat, für jeden, der sie nötig hat, dass wir in dieser Liebe und Gnade Gottes keinen Freibrief sehen. Dass Sünde ja gar nicht so schlimm ist und dass man ja eigentlich trotzdem noch alles machen kann. Also ich habe doch Jesus. Also wie schlimm kann Sünde sein, wenn der Sohn Gottes dafür gestorben ist? Wie viel kann sie mir noch anhaben? Und spätestens da wird doch deutlich, warum Paulus hier an dieser Stelle so hart mit den Korinthern redet. Christen, die so leben, die nicht mehr aufräumen mit dem Sünden und den Fehlverhalten in ihrem Leben, weil sie es gar nicht mehr ernst nehmen, die unterscheiden sich nicht mehr von den Gottlosen. Und warum sollte ein Christ noch Anteil am Reich Gottes haben dürfen, wenn er die Freiheit, die er durch Jesus Christus erhalten hat, verwendet, sich wieder zum Sklaven der Sünde zu machen? Also es macht doch gar keinen Sinn. Paulus kennt diesen Kampfspruch der Gemeinde, alles ist mir erlaubt. Er ergänzt ihn aber und sagt, aber nicht alles dient zum Guten. Und nichts soll Macht über mich haben. Paulus gibt den Korinthern recht, ja, diese Freiheit durch Christus haben wir. Aber das bedeutet doch noch lange nicht, dass wir deswegen alles machen können und deswegen uns nichts angreifen kann, dass deswegen nichts mehr schädlich ist. Also was habt ihr denn, heute würde man das sagen, was habt ihr in Korinth denn geraucht? Christliche Freiheit bedeutet, dass ich frei bin, die Sünde sein lassen zu können. Das können die Gottlosen nicht, aber wir können das. Und es bedeutet nicht, dass ich die Freiheit habe, mich bewusst für die Sünde zu entscheiden. Das wäre doch Blödsinn. Aber das ist das Problem, das wir haben. Paulus will den Christen in Korinth keine Angst machen. Das ist überhaupt nicht seine Intention. Der will ihr keine Panik machen, dass jetzt alle Christen in die Hölle kommen würden, weil sie ja alle sündigen. Das stimmt nicht. Aber jeder Christ, von den Korinthern bis heute, steht immer wieder vor der Versuchung im Leben, mit der Teufel versucht, das Kreuz von Jesus Christus auf den Kopf zu stellen. Und sagen, mach's doch. Kein Problem, du hast doch Jesus. Der vergibt dir das. Stürz dich rein. Der Versuchung, dass wir die Sünde durch das, was Jesus am Kreuz getan haben, nicht mehr ernst nehmen. Aber Gott und Jesus nehmen die Sünde ernst bis heute. Und das sollten wir auch. Und ein Christ, der die Sünde nicht sein lassen will, der bewusst in ihr verbleibt, weil es so schön ist, weil es so aufregend ist, weil es sich gut anfühlt, muss man dazu sagen, Sünde ist nicht nur schlecht, die fühlt sich schon gut an, wenn man sie macht, gibt genug, der ist verloren. Wenn ich den Einstieg meiner Predigt nochmal bewusst oder als eine Art geistiges Bild benutze, dann würde ich sagen, es dauert bei den meisten von uns keine 24 Stunden, bis wir uns dabei ertappen, wie wir Schlange stehen. Vor dem gefährlichsten Vergnügungspark der Welt. Der fabelhaften, bunten und schillernden Welt der Sünde. Wir sind dann bereit und willig, alles aufs Spiel zu setzen, woran wir eigentlich glauben. Für einen billigen Spaß, für einen schnellen Gaudi und für die wertlosen Preise, die uns der Teufel als Hauptgewinn verkaufen will. Aber wir sollten, ja eigentlich müssen wir vor diesem Ort fliehen. Im weiteren Verlauf des Textes sagt das Paulus, und es wäre ganz wichtig, das noch zu erwähnen, wenn es um Sauferei geht oder um Unzucht oder um Habgier oder um Lästerei, dann hat Paulus ganz klar zu den Korinthern gesagt, kämpft nicht dagegen an. Stellt euch nicht diesen Versuchungen in Versuch zu gewinnen, sondern flieht. Flieht vor diesen Dingen. Ihr habt gar nicht die Aufgabe, euch ihnen zu stellen. Haut ab. Wir gehören dem Herrn Jesus Christus. Ob Trinker, ob Unzüchtige, ob Lästerer oder Lügner, Diebe, Ehebrecher, Habgierige oder Unehrliche. Solche sind einige unter uns hier auch gewesen. Aber wir sind reingewaschen. Wir sind geheiligt. Wir sind gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes, der in uns wohnt. Amen.